Technik wird zu 177. Herzlich willkommen, sagen Nils Poker. Hallo.
Hallo.
Dirk Jesse.
Hi.
Und mein Name ist David Macieski.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast.
Ja, wir haben den 10. Mai 2011 und nach langer Zeit mal wieder eine Technikwürze. Bevor wir durchstarten, wollen wir uns nochmal bedanken bei demjenigen, der uns das Ganze ermöglicht, nämlich Mittwald. Der Technikwürze wird euch präsentiert von Mittwald CM Service. Sie unterstützen euch im Webhosting mit Lösungen für Typo3, Magento, Joomla, WordPress, Contao, Drupal, Flow 3 und bieten euch so neben Managed Servern auch Schulungen und Seminare an. Und rundes Programm. Und das solltet ihr euch mal anschauen. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Also die ganze Technikwürze, die kommt von deren Servern, sollte also ultraschnell auf eurer Festplatte sein. Ja, worum geht's heute? Stichwort visuelle Webentwicklung. Darum geht's. Und wir klären mal, wie war es denn so damals? Wie hat man damals Webseiten entwickelt? Ja, da gibt's so Stichworte wie Frontpage, NetObjects Fusion. Ja, dann haben wir alle so schön HTML gemacht und später gibt's noch ganz interessantere Sachen, auf die wir noch eingehen. Aber bevor wir damit durchstarten, sind eine Menge Bücher auf meinen Schreibtisch gelandet und ich habe sie alle noch nicht gelesen und habe noch vieles vor mir und das sind auf jeden Fall richtig, richtig, richtig dicke Schinken. Und die wollte ich euch mal vorstellen. Und von dir, Nils, haben wir aber später auch nochmal eins, ne?
Ja. Das erscheint Ende des Monats.
Das, also druckfrisch oder fast druckfrisch. Bevor wir zu deinem Buch kommen, ich glaube zu dem dicksten, jetzt muss ich mal gucken, ich habe die Bücher so alle schön auf meinen Schreibtisch gestapelt und ich glaube, da komme ich schon auf ein paar Zentimeter, wenn ich das mal durchmessen sollte. Ein richtig, richtig fetter, dicker Schinken, der uns allen Respekt abverlangt, wenn wir die beiden Autoren sehen. Und zwar geht es um Jan-Erik Hellbusch und Kerstin Probiesch. Die beiden haben geschrieben, programmiert hätte ich beinahe gesagt, die beiden haben geschrieben, Barrierefreiheit verstehen und umsetzen, Webstandards für ein zugängliches und nutzbares Internet. Vielleicht mal kurz zum Inhalt. Das ist wohl das aktuellste und umfassende Buch zur Barrierefreiheit. Es bietet konkrete Handlungsanweisungen, wie mit den einzelnen Aspekten des Webdesigns umzugehen ist und wie relevante Punkte der Barrierefreiheit bereits zu Beginn Eingang in die Planung von Webangeboten finden können. Unklarheiten werden so beseitigt. Dem Leser wird der Einsatz moderner und standardkonformer Webtechniken vermittelt und es richtet sich an Einsteiger als auch erfahrene Webentwickler. 782 Seiten für 54,90 bei D. Fetter Schinken, oder?
Schnäppchen.
Ja. Schnapp. Ja.
Auf die einzelne Seite gerechnet, ganz günstig tatsächlich.
Ja. Naja. Naja, also der Preis passt.
Und, ja, der Inhalt denke ich auch.
Der Inhalt wird definitiv passen. Ich kenne die beiden sehr gut und das, was sie bisher von sich gegeben haben, das lässt schon aufhorchen. Und vor allen Dingen haben sie das jetzt richtig schön niedergeschrieben. Und jeder, der sich mit der Barrierefreiheit beschäftigt oder grundsätzlich mit modernen Webseiten und Webstandards, sollte sich das Buch auf jeden Fall mal reinziehen.
Absolut.
Dann kommen wir zum zweiten dicken Schinken. Auch so ein richtig dickes, fettes Teil mit 692 Seiten. Sebastian Erlehofer hat es geschrieben. Das nennt sich Suchmaschinenoptimierung, das umfassende Handbuch. Und der Titel ist schon so ein Fadenkreuz mit so rot-weißen. Das könnt ihr nicht übersehen. Ist sozusagen auch das Standardwerk in der, ich sag mal jetzt, Szene der Suchmaschinenoptimierung und bietet Einsteigern und Fortgeschrittene fundierte Informationen zu den Themen wie Funktionsweise von Suchmaschinen, Planung der Optimierung, Erhöhung des Google-Rankings, On-Page- und Off-Page-Programmierung. Das sind alles Stichworte, mit denen kann ich richtig viel anfangen. Spam-Vermeidung, Monitoring und Controlling, Usability in der Suchmaschinenoptimierung und die CMS-Integration ist erschienen bei Galileo Computing. Auch ein richtig fetter Schinken. Ich glaube, ist das jetzt Standard, so mit knapp 700 Seiten so ein Buch rauszubringen? Das ist schon heavy, ne?
Tja, Nils, ja, also, sag mal was.
Also alles unter 400 Seiten ist was für die Bäckerblume, ne? Also,
genau, danke.
Also, das ergibt sich natürlich. Ich glaube, die Suchmaschinenoptimierung, das habe ich auch noch hier in einer was weiß ich, Auflage von vor 3 Jahren oder von vor 2 Jahren. Das läppert sich dann ganz plötzlich zusammen. Das habe ich ja auch selbst bemerkt, ohne dass man das unbedingt will. Es wird dann mehr und man streicht was zusammen und man verändert vielleicht was, aber trotzdem wird es mehr. Und wir warten mal ab, wenn Dirk jetzt nächstes Jahr an seiner nächsten Auflage schreibt. Da kommen wir ja, ne? David, schauen wir mal, inwieweit sich das dann erweitert oder ob er tatsächlich bei der Seitenzahl bleibt.
Ja.
Das ist dann jetzt aufgenommen und dann lassen wir das immer schön abspielen.
Wer alt wird, wird weise und wer weise ist, kann was erzählen und deswegen werden die Bücher länger. Und ich bin noch nicht so weise und so alt und deswegen, ich glaube, ich schaffe die Fehler trotzdem nicht.
Na, vielleicht ist es nächstes Jahr soweit. Wir warten mal ab. Das Buch Suchmaschinenoptimierung, das umfassende Handbuch, ist übrigens die 5. aktualisierte Auflage und ist dieses Jahr erschienen. Ganz frisch sozusagen. Ich rieche noch die Tinte, mit der das gedruckt wurde. So, dann haben wir ein etwas kleineres Buch. Also klein ist es jetzt nun wirklich nicht, aber im Rahmen der Möglichkeiten, die mir so auf dem Schreibtisch rumliegen, ein etwas kompakteres Buch mit 442 Seiten. Anne Grabs und Karim Patrick Banu haben das geschrieben. Follow Me, erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Twitter und Co. In der Tat sehr viel diskutiert, das Thema an sich, Social Media, davon sprechen wir alle. Jeden Tag steigen irgendwie neue Startups hoch, die irgendwas mit Social Media an den Hacken haben. Heute haben wir erfahren, dass Microsoft irgendwie Skype aufgekauft hat. Das hat bestimmt auch irgendwas mit Social Media zu tun. Auf jeden Fall zeigen die beiden Autoren, wie man das ganze Potenzial sozialer Netzwerke für sein Unternehmen nutzt. Facebook, Twitter, YouTube, Flickr und Co. Bewertungsportale, Foren und Blogs sind ideale Plattformen für das Marketing. Behandelt werden da alle wichtigen deutschsprachigen Plattformen, Podcasts, Social-Media-Strategien, Social-Media-Monitoring und Online-Reputation-Management, Social-Sharing und Crowdsourcing. Also alles wichtige Begriffe. Also jeder Social-Media-Manager sollte sich das Buch mal greifen. Wie gesagt, 442 Seiten, das liest man in der Mittagspause durch, ne?
Aber klar.
So, bevor wir noch zu dem Buch von Nils kommen, nochmal so ein richtig fetter Schinken, fett 778 Seiten, man gönnt sich ja sonst nichts. Erfolgreiche Webseiten, SEO, SEM, Online-Marketing und Usability, ihr merkt schon den Anschlag in dieser Sendung, ist geschrieben von Esner Düwecke und Stefan Rapsch. Und die beiden klären auf, wie die eigene Webseite optimal im Internet gefunden wird, wie man Produkte bewerben, Käufer überzeugen und Geld verdienen kann. Finde ich ja grundsätzlich nicht schlecht, Geld verdienen und so. Behandelt wird das Suchmaschinenmarketing, SEM, Suchmaschinenoptimierung, SEO, Usability, Landingpages und Conversion-Optimierung, Web Analytics, AdWords, AdSense, Cross-Media und Affiliate-Marketing, Social-Media-Marketing, Newsletter-Marketing, Kundenbindung, CRM und. 34,90, auch erschienen bei Galileo. So, Nils, jetzt darfst du selbst mal was über dein Buch erzählen. Aber vorweg, 648 Seiten, die alte Auflage. Wie viel hat die neue? Oder sind das die Seitenzahlen der neue?
Nee, das ist die zweite Auflage hat 648 Seiten jetzt. Die alte hatte nur 560.
Oh.
Ja, ich weiß, da haben sich nämlich viele Kollegen schon für komplett bescheuert und wahnsinnig erklärt, warum ich also in der ersten Auflage schon gleich so hoch setze. Und konnte ich auch nicht richtig beantworten, diese Frage. Und eigentlich sollten es 600 Seiten werden, aber es wurde dann doch nochmal ein bisschen mehr. Jeder, der mich kennt, weiß ja, ich kann auch nicht quatschen. Und das habe ich dann also auch in Schriftform so rübergebracht. Es ist aber einiges weggefallen, sogar eine ganze Menge. Ich hatte ja in der ersten Auflage noch eine Vorstellung von Content-Management-Systemen, vorgestellt durch Gastautoren. Da hatte ich also diese 560 Seiten gar nicht selbst komplett alle geschrieben. Und dieser ganze Bereich Vorstellung von Content-Management-Systemen ist rausgeflogen. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Der wichtigste Grund war, dass dieses Buch dann in dem Moment natürlich auch schneller veraltet als die anderen Inhalte, über die ich da sonst mich auslasse. Es geht in erster Linie, das heißt ja auch Praxisleiterin für Selbstständige, es geht eher um die Soft Skills. Das heißt also nicht unbedingt Techniken und auch nicht die Tools im Detail, sondern wie bin ich, also wie arbeite ich in der Selbstständigkeit, wie sorge ich dafür, dass ich Aufträge bekomme, wie sorge ich dafür, dass ich am Ball bleibe, wie kriege ich das alles unter einen Hut, Arbeit, Freizeit, Erholung.
Also das Management mit Kunden auch, wie gewinnst du sie, wie überzeugst du sie, wie bindest du sie?
Ganz genau. Der erste Teil Kommunikation ist faktisch komplett so geblieben, wie er war, weil das ein Grund ist, das ist die Grundlage für den Erfolg, für den persönlichen Erfolg und auch damit für den wirtschaftlichen Erfolg. Das ist geblieben und dazu kommen dann noch Sachen wie Forderungsmanagement. Das ist komplett dazugekommen. Viele rechtliche Aspekte habe ich noch mit reingenommen, also Steuerrecht, Urheberrecht, Fotorecht, Aspekte der Selbstständigkeit zu Beginn der Selbstständigkeit. Also was muss ich beachten, wenn ich einen solchen Gewerbe anmelde oder bin ich definitiv Freiberufler? Solche Fragen werden beantwortet. Und und so sind es dann 648 Seiten geworden.
Ja, stolzes Ding, wie gesagt. Ende nächsten Monats?
Ende diesen Monats.
Ende
Mai. Das ist jetzt in Druck gegangen, gestern. Und Ende des Monats, Ende Mai erscheint es.
Also schon mal vorbestellen. Ja, soweit. Also ich glaube, wer dieses ganze Papier durch hat, der kann uns ja mal eine E-Mail schreiben. Wie lange er dafür gebraucht hat, würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, da habe ich auch noch eine ganze Menge zu lesen insgesamt an diesem Stoff. Juting, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema der Sendung, wie wir es ursprünglich gesagt hatten. Und zwar geht es ja um visuelles Design im Gegensatz zu Klöppeln im Texteditor. Dirk, hast du geschrieben, ne?
Ja. Wo man mit dem Denise hat so schön den Urschleim hier hingeschrieben.
Ach, herrliche Stichworte, der Urschleim.
Genau. Kommandozeile versus grafische Benutzeroberflächen.
Also nochmal zum Thema. Es geht ja darum, wie haben wir damals Webseiten erstellt und wie könnte es in Zukunft aussehen? Ja, da kommen wir nämlich wieder von den visuellen Editoren mal später wieder zu den visuellen Editoren. Aber wie gesagt, der Urschleim.
Ja. Damals, wo wollen wir anfangen? 95, 2000? Nee, 2000 bist du schon ein bisschen später.
2000 war ein bisschen später.
NetFusions, das war, oh, da war ich noch nie mal im Web unterwegs, da gab es das schon.
Naja, also NetObjects Fusion und FrontPage sind mir ja noch ein Begriff. Mit FrontPage habe ich übrigens meine erste Webseite gemacht. Und das, was rauskam, das war niedlich. Ja, das war noch so eine GIF-Animation, die kennen wir alle. Das war so ein Ad, was sich so gedreht hat, stand ja für Internet und so. Und Animation auf einer Webseite, herrlich, ja, mit Frontpage. Ach, herrlich, ganz toll. Und NetObjects Fusion war ein ähnliches Verbrecherprogramm deswegen, weil sie, das sind visuelle Editoren, mit denen man seine Webseiten ja quasi zusammenmalen konnte. Da mal ein Kästchen, hier mal ein Text und dann drück mal hier auf Speichern. Das, was aber rauskam, das war, dafür hätte man die Programmierer, die das programmiert hatten, noch in den Knast stecken müssen im Nachhinein. Ja, Moment. Alles andere als schön.
Ja, es gab ja auch noch PageMill von Adobe.
Oh.
Das war nicht einfach nur Code des Grauens, das war wirklich Source Code on Elm Street. Das, was da rauskam, war aller übelst. Wusste ich ja auch nicht, Anfang 97 oder Ende 96.
Ja, da habe ich auch angefangen, schön.
Ja, das war richtig spannend.
Ja.
Und HTML kam dann später. Gott sei Dank, ein bisschen später.
Ja.
Und dann wollte man mit PageMill auch nichts mehr zu tun haben.
Nee, ich habe dann auch relativ schnell angefangen, HTML zu schreiben, aber nochmal hier zu diesen visuellen Editoren. Die Idee für damals, also wenn wir das auf heute reflektieren, wo solche Tools mit anständigem Output wieder das Web erobern, die ist ja nicht schlecht. Ja, also grundsätzlich wollte man halt Anfängern oder halt Einsteigern es relativ einfach machen, Webseiten zu gestalten. Ich glaube, darum ging's, aber wie gesagt, CSS war damals noch nicht so um die Ecke und da hatten wir noch alle mit Frames und Tabellen rumlayoutet und Verbrecher-Webseiten erstellt und da waren das, ja, ich glaube, so die einzigen Mittel. Also ich habe schon relativ am Anfang, wo ich gesagt hatte, ich mache jetzt Webseiten, ich beschäftige mich mit dem Web, gegoogelt war es ja noch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich damals benutzt habe. Aber ich habe nach einem Tool gesucht, was das kann und das Einzige, was ich gefunden habe, war Frontpage und irgendwann kam der NetObjects Fusion. Das haben 1&1 und wie sie alle heißen, die haben das damals rausgeklöppelt für umsonst und jeder konnte damit seine eigenen Verbrechen ausüben. Und war nicht schön. Aber irgendwann haben wir uns, ja?
Also ich habe NetObliques Fusion, da bricht mir die Zunge.
Auch damals schon.
Nie gesehen. Also ich kann mich noch erinnern, Frontpage, also ich habe meine ersten Seiten so auch um 2000 angefangen zu bauen. Und das sah ziemlich aus wie PowerPoint, ne?
Ja, im Prinzip ja. Ja.
Hat man halt nur dann noch ein paar Klicks da weitergemacht und dann gab es da eine Webseite zum Exportieren, genau. Irgendwie. Ja. So in der Reihe lief das.
Ja, vor allen Dingen auch gerade die Webseiten von NetObjects Fusion, die konnte man sofort am Design innerhalb von 2 Sekunden erkennen.
Kann man heute noch.
Kann man heute, gibt es die noch?
Ja, gibt es noch. Da gibt es ganz großartige Beispiele, ich nenne die jetzt nicht. Die gehen jetzt mal nicht über den Ether, aber die gibt es immer noch. Der Punkt, was ich noch sagen wollte, ist, es war nicht nur, wie du sagst, David, für Anfänger oder für Leute, die selbst mal ihre eigene Homepage, das ist ja auch so ein Begriff, spukt ja bis heute bei jedem rum,
ja.
Erstellen wollten, sondern das war ja, es basiert ja auch auf dem Wunsch auch der Grafiker in den Agenturen, dass dieses Internet ja auch als Medium genutzt werden sollte. Was ja auch schlau wäre, denn damals war es ja ein elitäres Medium und das war ziemlich teuer, kostete horrende Telefongebühren und da gab es zum Beispiel ein Programm, Freeway hieß das. Kennt das noch jemand von euch?
Nee, von Namen her jetzt nicht.
Ich glaube, Freeway war der Name. Und das hatte eine Werkzeugpalette, die war identisch von der Quark Express Palette.
Oh.
Die haben tatsächlich einen Web-Editor gebaut für Layouter in Agenturen, damit die überhaupt nicht umdenken mussten. Das ist ganz wichtig, das festzustellen, dass es also nicht nur für die visuell orientierten Menschen, die schon die grafische Benutzeroberfläche auf Betriebssystemen kannten, erstellt worden, sondern dass diese Editoren auch für die Profis in der Grafikabteilung gemacht wurden. Und die nutzen das ja auch.
Es gab ja auch nichts anderes. Ich meine, HTML und CSS, das wissen wir alle, das schreiben wir heute von Hand, das fließt aus uns raus sozusagen und es sind ja nichts anderes als irgendwelche Textdateien, die da vollgeschrieben werden. Aber das wusste man damals ja noch nicht. Also niemand wusste, wie macht man jetzt so eine Webseite. Ja, da ist irgendwas im Internet und irgendwie hier bla 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 digital und ich gehe mal da mit meinem Faxmodem rein und so. Aber wie wird's denn nur gemacht? Es gab keine Seiten wie heute. Es gab keine Video-Tutorials. Ja, Video gab es damals schon gar nicht. Und ja, womit? Und das waren so die einzigen Tools, mit denen man es machen konnte. Und es hat funktioniert. Und ich meine, erst später ging es dann wirklich darum, dass man sich besinnt hat auf das, worum es geht, um HTML, CSS, sauberen Code und so weiter.
So, also CSS 2 gab es ja damals meines Wissens auch noch nicht. Ne? Da gab es maximal CSS 1 und das war ja mehr oder weniger einfache Schriftformatierung und Farbe und Hintergrundfarbe oder so. Dann war ja mehr oder weniger Feierabend.
Ja, das ja, war und, ja. Das war auch dieser, das, ja. Ja, das war ja auch dieser Browserkrieg, der da entstanden ist, wo sich Microsoft und wie sie alle heißen da, die haben sich ja gegenseitig mit neuen Features beworfen und nichts war kompatibel zum anderen und das spielte ja auch eine ganz entscheidende Rolle und deswegen konnten diese Editoren einfach auch nicht das leisten, wofür sie geschaffen waren. Ja.
Und Ende der 90er war der Netscape Navigator 4.7 oder Netscape Communicator hieß er zuletzt hier auch immer noch verbreitet. Also das Problem, was wir heute mit dem Internet Explorer 6 haben, unser Schmackipatz aus Redmond, der alte, dass der nämlich immer noch verbreitet ist, gerade bei Unternehmen und damit eben auch bei den Endkunden, bei den Endnutzern unserer Kunden. Das Problem hatten wir ja damals mit dem Netscape oder diesem auch beliebten AOL-Browser. War auch ganz großes Kino, wenn man.
Ja, den gab es ja in der CD beim Mediamarkt und so. Hm?
Und das heißt, von daher ist das richtig, das war an dem Moment ein Vorteil.
Netscape 4.7, wer damals mal eine Webseite optimiert hat für den, und ich habe das mal gemacht, für Danzas Euronet, das war so der Vorgänger von DHL in Deutschland, der weiß, was die Hölle ist. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Nicht heiß, ja, ganz kühl im Büro, aber dieser Browser, das reicht schon.
Ja.
Naja, aber kommen wir mal zum nächsten Step. Ja, irgendwie, ich habe ja 2000 reingeschrieben. So aus Erinnerungen könnte ich mir das irgendwie rausklabüstern, dass es da so langsam losging. Da habe ich mich nicht selbstständig gemacht und dann ging es eben darum, mich zu profilieren und abzuheben von den anderen. Ich glaube, darum geht es in der Selbstständigkeit, dachte ich damals. Und habe dann eben gesagt, okay, ich lerne jetzt HTML, CSS. Das habe ich so 99 angefangen, aber dann später habe ich mich da wirklich reingearbeitet. Alles versucht sauber zu machen und nur noch von Hand geschrieben. Alaya Home Site und so. Es sollte einigen noch ein Begriff sein, womit ich damals geschrieben habe. Tolles Programm. Und naja, es ging dann irgendwie um W3C-Standards, CSS habe ich gesagt, Barrierefreiheit ging so langsam los und guter Code von Hand geschrieben. Da haben wir alle gesagt, also diese Schmerzen mit Frontpage und Co., die wollen wir hinter uns lassen. Jetzt geht es um Qualität. So ungefähr, ne?
Ich würde mal sagen, das ist der Stand, auf dem wir jetzt eigentlich auch noch sind. Mhm. Dass sich ja dieser ganze Bereich, wie Dreamweaver und GoLive und sowas probiert haben, ja mit What You See is What You Get, ja nicht wirklich durchgesetzt hat. Weil es eben doch dann, also einen Browser zu imitieren, hat eben dann nicht ganz funktioniert, weil es war eben dann doch kein echter Browser und deswegen, also Dreamweaver, diese Live-Ansicht, die ist ja nicht wirklich brauchbar. Dafür ist es aber ein sehr schöner Editor, sobald man sagt, man nutzt ihn als Code-Editor für HTML und CSS. Mhm. Und ja, das hat sich jetzt über sehr viele, viele Jahre eigentlich so ja durchgesetzt. Würde ich sagen, dass man Code von Hand schreibt. Man kriegt es auch von allen Seiten quasi zugerufen, dass das nur so geht. Tja, und da stehen wir jetzt. Und ich erinnere mich, ich habe vor 2 Jahren bei der Webtech damals einen Vortrag gehalten und schon mal so am Ende die Prognose da aufgestellt, dass das meiner Ansicht nach nicht so bleiben wird und vor allen Dingen nicht so bleiben muss. Weil wir HTML und CSS sind keine Programmiersprachen. Ne? Sondern das ist im Vergleich zu einer Programmiersprache ist es dann doch ein bisschen was hat, was von Bauen mit Bauklötzern, wo man mehr da einfach nur in der richtigen Form zusammensetzt.
Ist ja auch mein Lieblingsangriffspunkt, wenn irgendwer behauptet, er würde HTML und CSS programmieren, dann frage ich ihn wirklich, was er denn wirklich in seinem Job so macht.
Ja, und jetzt das, was wir als das kommt, das ist leider das nächste Argument, also so ein Screen-Layout, das ist ganz individuell und jedes sieht anders aus und das geht also alles nur von Hand. Das mag schon sein, aber warum finden wir dann trotzdem immer wieder dieselben Elemente in den Seiten? Strukturell. Ja? Also eine Kopfzeile, eine Fußzeile, ein Grid-Layout ist auch wieder immer wieder dasselbe. Egal wie breit jetzt die einzelnen Spalten da drin sind. Es gibt schon eine Logik dahinter, die man verstehen kann. Deswegen, das ist auch der Grund, warum Grid-Layouts auf einmal wieder so toll sind, weil sie dann doch recht einfach zu verstehen sind und auch nicht recht einfach zu schreiben. Und ja, aber sobald eben für mich das Wörtchen Logik da drin auftaucht, dann gibt's auch für mich den Grund zu sagen, okay, das kann man abstrahieren, da kann man was dahinter setzen, dass man diesen Krempel nicht jedes Mal von der Hand schreiben muss. Und ja, also ich denke nach wie vor, in die Richtung wird es gehen, dass es dort zukünftig wieder Hilfen geben wird. Die ersten kleinen sind so eine Sachen wie, das sieht man ja schon, im CSS-Bereich diese Meta-Frameworks. Mhm. Ja?
Frameworks im Allgemeinen, die einfach Helfer sind im Alltag.
CSS-Frameworks quasi waren so ein bisschen der Start, dass man sagt, man hat das, was man sonst immer wieder von Null aufbaut, hat man dann schon quasi so ein bisschen vorgefertigt und ein bisschen geschliffen und poliert, dass es wirklich für die meisten Anwendungsfälle funktioniert. Und im Bereich CSS ging es dann weiter. Dann kamen so diese Meta-Frameworks, sowas wie Compass, die dann so ein bisschen das noch abstrahiert haben. Andere sage ich hier, Haml und Sass unter, was ist das? Ist das unter Node gibt's das? Unter Ruby, weiß ich nicht, wie die Dinger heißen. Hm. Aber alles so, ne, so diese Abstraktionslehre, dass man sagt, auch das Schreiben von CSS kann ich ja mit beispielsweise SAS oder LESS deutlich vereinfachen.
Also wesentlich schneller machen oder Aufgaben anstellen, mit denen man das nicht normal machen kann. Ne?
Genau. Ja. Da wird ja auch schon, gibt es eine einfache Logik, wie ich einfach die Schreibweise quasi optimiere. Der HTML-Part davon ist eben Haml oder die entsprechenden Ports davon, wo eben ich auch HTML sehr viel einfacher schreiben kann. Und der Ansatz ist eigentlich, die Denke, ich kann nicht natürlich hinsetzen und alles weiter von Hand schreiben und jedes einzelne Tag öffnen und schließen. Das macht mich aber nicht zu einem besseren Webentwickler, weil ich verbrauche einfach viel zu viel Zeit und das auch in anderen Arbeits- oder Industriezweigen gab es irgendwann mal Manufakturen und das hat sich in den meisten vor 50, 100 Jahren dann doch wieder irgendwie geändert, weil diese Handarbeit dann durch Maschinenarbeit irgendwo abgelöst wurde. Und ich denke, das ist hier in dem Bereich durchaus möglich. Nicht in jedem kleinsten Detail vielleicht, aber es lässt sich doch heute ein bisschen was automatisieren, sodass man wirklich sagen kann, so diese ganz klassischen Sachen, so ein Layout, so ein Grid aufbauen, das muss eigentlich was sein, wo ich sagen kann, wo man mit einfachen Werkzeugen da was zusammenbaut und das muss auch funktionieren und fehlerfrei am Ende Code rauskommen, wenn ich nicht die letzte Klammer selber setze.
Genau, also die Qualität zeichnet sich nicht in dieser Form aus, dass man dasteht und sagt, das habe ich jetzt alles von Hand geschrieben, sondern die zeichnet sich eben dadurch aus, was am Ende dabei rauskommt. Und wenn das wirklich die Qualität hat, dann geht es nicht unbedingt darum, wie man das jetzt erstellt hat, ob es jetzt Tag oder Nacht war, ob das Büro gut geheizt war oder nicht. Das spielt so weniger die Rolle. Und ich glaube auch kaum, dass es heute noch einen Webentwickler gibt, der wirklich jede einzelne Zeile selbst schreibt. Ja, ich komme ja aus der Richtung und ich schreibe heute noch sehr viel von Hand selbst. Aber auch ich benutze gerade, wenn ich noch programmiere und da meine Chronico-Seite, die Geschichtswebseite mache oder so, dann benutze ich natürlich Frameworks, die mich hier unterstützen, also Zen Framework oder andere Geschichten, wo Helper integriert sind, die Sache einfach viel, viel einfacher machen. Ja, ich könnte es machen, aber ich muss nicht alles neu erfinden. Ja. Und wenn es hier und da irgendwelche Tools gibt, wie zum Beispiel Komprimierung von CSS-Dateien, das wird einmal programmiert und dann geht das komprimiert an den Server. Da muss ich ja nicht jedes Mal auf den Knopf hin und drücken und das mache. Es geht um die Helper, es geht um unterstützende, assistive Geschichten in Zukunft, ja, und teilweise heute. Und auch der Quelltext, der dabei rauskommt, der kann sich inzwischen schon richtig gut sehen lassen. Ne?
Ja, wir sehen es in dem Bereich für Normalnutzer. Da geht es seit einiger Zeit eigentlich schon wieder los, dass wieder diese visuellen Tools vorkommen und suggerieren, dass man das wirklich alles ohne irgendein Wissen der Hintergründe erstellt werden kann. So ein klassisches Beispiel, was jetzt auch so seit einigen Monaten durch die Medien wabert, ist der 1&1 Homepage-Baukasten. Ich glaube, dass das, was dahinter steht, dürfte eigentlich so eine Zusammenarbeit mit Jimdo sein. Und Jimdo ist so ein recht einfaches, gehostetes CMS, wo also Leute sich ihre Domain, Subdomain anmelden können und dann eigentlich eine recht angenehm zu bedienende, einfache Oberfläche haben, in denen sie ihre Inhalte strukturieren können, reinschreiben, Bilder reinposten, diese ganz einfachen Sachen, um Webseiten zu bauen und dann so einen einfachen Editor zur Hand kriegen oder so einfache Instrumente, um eben hier und da Farben, Schriften, Bilder zu positionieren und. Da hat man, glaube ich, nicht hundertprozentig Einfluss auf den Quellcode. Es gibt auch Grenzen.
Richtet sich auch eher so an die Einsteiger oder an das schnell mal loslegen, glaube ich, ne?
Genau. Also ich denke mal eher an die Leute, die sagen, kleine Firma und irgendwo lokal möchte ich irgendwo meine Kundschaft erreichen und Geld für den eine ordentliche Webseite oder jetzt Geld für einen Webentwickler, den ich daran setzen muss, ist einfach nicht da, beziehungsweise die Leute wollen es eben selber machen Und das sind so eine Sachen. Ich brauche mich um nichts kümmern, ich brauche nichts installieren, ich habe keine in dem Sinne Sicherheitsprobleme, weil das läuft eben alles gehostet. Ich melde mich einfach nur irgendwo an und kann loslegen.
Ja. Der Punkt ist ja auch Jimdo. Ich bin ein großer Freund von Jimdo. Und ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel über Microsites geschrieben und empfehle das sogar für Webentwickler, die jetzt Kunden haben, die sagen, ja gut, ich möchte jetzt eigentlich nur ganz feines Geld ausgeben. Und es ist mir egal, dass ich jetzt nichts Individuelles bekomme. Mir reicht wirklich ein, nicht der Maßanzug, mir reicht so ein ganz kleiner, günstiger Anzug und Hauptsache, der passt irgendwie und dann ist okay. Ja? So, Jacqueline's Friseur Laden um die Ecke. So. Ja. Und das ist ja nicht schlimm. Der Punkt ist, ich kann auch in Jimdo über Erweiterungen, das wird mit CData eingebunden, da kann ich das ganze komplette CSS aufbohren. Ich habe sogar mal ein YAML-Layout in Jimdo umgesetzt. Kein Witz, das geht. Das war eher nur experimenteller Natur, weil das würde man natürlich so nicht machen. Es ging aber tatsächlich, es funktionierte.
Und, also mal so, die sind nicht dafür da.
Darum geht es gar nicht.
So tief rumgräbt, ne?
Aber es lässt es zu. Ich wollte sehen, wo sind da die Grenzen? Und die waren sehr weit gesteckt. 1 und 1 hat dieses System praktisch nur, ja, lizenziert. Wahrscheinlich die Jimdo-Leute, sie waren jung und brauchten Geld. Und es war auch okay. Und das hat natürlich, es war natürlich auch als PR-Maßnahme für Jimdo selbst okay. Da gibt es auch noch andere, da gibt es auch noch Webnote und Weebly, die sind dann aber nicht ganz so klasse. Aber das ist der Punkt. Jimdo hat zum Beispiel mal hier auch für alle Hörer, die haben eine Shop-Lösung drin, das ist rucki-zucki installiert und man bezahlt eigentlich nur eine Provision. Ja. Und das ist so einfach, dort Produkte einzugeben, wenn man also irgendwie 10 oder 20 oder 30 Produkte anbieten will, dann muss man nicht Magento und 50 Schulungsstunden investieren. Ne? Geht auch anders. Und das, was ihr eben gesagt habt, das ist ja auch so ein Punkt, hinter diesem Handgeklöppelten, da ist natürlich auch ein ganz großer Mythos dahinter. Es ist wie der Mythos, dass die mittelalterlichen Kathedralen, dass da jeder einzelne Stein von Hand eben auch geklöppelt wurde. Das war auch nicht so. Ne? Also da wurden in den Steinmetzereien vorgefertigte Dinge hergestellt und die passen ineinander wie Lego-Steine. Sonst hätte der Kathedralenbau nicht 30 oder 40 Jahre, sondern 150 gedauert. Das wissen heute auch nicht alle. Ne? Das sind vorgefertigte Bauteile gewesen. Und trotzdem ist jede einzelne gotische Kathedrale ein Einzelstück. Ne? Ja. Und dieses Beharren auf Selbstschreiben, Selbstkodieren, per Hand kodieren, nur im Texteditor ist das einzig Wahre. Dahinter steht natürlich auch der berechtigte Grund, dass es für Anfänger nicht gut ist. Ne, David, so wie wir, mit NetObjects Fusion, ich mit PageMurder, ja. Olive, dass man damit eben nicht anfangen sollte, weil damit lernt man definitiv nicht HTML und CSS.
Genau, also.
Das muss man auch mal festhalten. Anfängern sollte man solche Dinge eben nicht in die Hand drücken, weil die werden dann nach 10 Jahren auch nur noch nach visuellen Gesichtspunkten so eine Internetseite zusammenklicken.
Die können gar nicht mehr anders.
Die können dann auch gar nicht mehr anders.
Also, ich sehe diese zwei Zielgruppen immer. Es sind für mich die Einsteiger, die relativ schnell und ja, weil sie jetzt eben keine Werbeagentur haben, sondern sie sind eben nur die Bäckerei um die Ecke. Wenn die eine Webseite machen wollen und dabei soll was Vernünftiges rauskommen, dann bitte gern so ein visueller Editor. Ansonsten müssen sie halt Geld in die Hand nehmen und geben das dem Schwiegersohn oder noch ein bisschen mehr Geld und sie engagieren eine Agentur. Die zweite sind die professionellen Entwickler, die wirklich für Kunden Sachen herstellen. Und die dürfen das natürlich auch gerne nutzen. Sie sollten aber immer verstehen, worum es dabei geht oder was der Punkt dabei ist. Denn auch so visuelle Tools können, wenn jetzt der Kunde etwas ganz Spezielles haben will, was dieses Tool jetzt nicht unbedingt unterstützt oder, keine Ahnung, der Kunde will jetzt, und das habe ich schon öfters gehabt, den roten Button 7 Pixel statt 5 Pixel hoch haben, was auch immer. Da gibt es immer was. Der Webentwickler sollte in der Lage sein, das eben für den Kunden zu fixen oder zu machen. Ja, und deswegen muss er eingreifen können. Und ich meine, darum geht es ja auch eigentlich. Ich meine, wenn man jetzt Bäcker ist und schiebt die fertigen Dinger aus der Fabrik einfach nur in den Ofen, dann ist das im Supermarkt ganz schön, weil man da frische Brötchen hat. Aber das ist ja nicht wirklich Bäckerhandwerk. Bäckerhandwerk ist da, wo der Bäcker wirklich da sitzt mit seinen Fingern und knetet den Teig. Ja. Ne? Und darum geht's. Und das ist bei uns Webentwicklern genauso. Also Basishandwerk sollte da sein und deswegen gerne HTML und CSS lernen. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, visuelle Tools später zur Unterstützung zu nutzen. Wenn man wirklich weiß, worum es geht, dann kann das sehr, sehr, sehr effektiv sein.
Genau, es geht. Ja. Zweites Beispiel, Squarespace, wer es kennt, englischsprachige Seite, ein ähnliches System wie Jimdo, genauso gehostetes Content-Management-System, nur auf Hochglanz poliert. Sowohl von dem Backend, in dem man arbeitet, als auch von den Basis-Themes, die man dann hat, die man sich quasi installieren kann, mit denen man weiterarbeiten kann. Dort hat man auch voll Zugriff auf das System. Es ist ein bisschen mühsam, da hinzukommen. Es ist dementsprechend gut versteckt, weil der Sinn der Sache ja nicht ist, dass man im Quelltext rumfuhrwerkt, sondern der Sinn der Sache ist eben wirklich dann über die Oberfläche sich dann vorzuhangeln. Aber das erfüllt natürlich genau die Zwecke, was Nils vorhin gesagt hat. Wenn ich das sage, ich habe diese Standardbausteine, baue die zusammen, kann die noch ein bisschen anpassen und gerade bei Squarespace, da kommen Designs raus oder die bieten erstmal welche an. Die sind natürlich nicht individuell. Die haben wahrscheinlich noch 100 oder 1000 andere Webseiten auf dieser Welt. Nur vielleicht nicht sowieso mein Nachbar und damit ist es mir egal. Und da ist natürlich auch was. Ich meine, das spare ich an der Stelle wieder, weil ich muss mir natürlich auch für mein weniges Geld, was ich habe, ansonsten einen Designer leisten, den ich nicht habe und den ich nicht kenne. Und einen guten Designer zu finden, ist auch nicht gerade einfach.
Das stimmt.
Aber das ist dieser Bereich Anwender, also ne, nicht Entwickler, sagen wir es mal so.
Endanwender.
Für die,
Endanwender, die, Endkunden.
Für diese Sachen sind da Squarespace, Jimdo, sowas. Ich habe vor ein paar Tagen jetzt geguckt, ein bisschen im Bereich WordPress, weil ich da durch meinen guten Kumpel Micha, hallo, mit seinem Xtreme-Theme regelmäßig zu tun habe. Im WordPress-Bereich geht es im Moment, habe ich das Gefühl, besonders schnell in diese Richtung, dass es für Entwickler interessanter wird. Und dass dort dieser Ansatz wiederkommt, du musst nicht mehr jeden Krempel programmieren, weil auch WordPress, da werden zwar die Themes und Templates hinten in hartem, echtem PHP und umgesetzt, aber letzten Endes sind auch das, weil eben WordPress letzten Endes dahinter steht, standardisierte Bausteine. Was sich diese ganzen WordPress-Theme-Frameworks zunutze machen, um das eben auf die eine oder andere Weise diese Themes konfigurierbar zu machen. Und das ging eben los mit Sachen, dass ich im Backend eben irgendwo eine Konfigurationskomponente habe, die da über ein paar normale Checkboxen und Inputfelder und sowas sich steuern lässt. Und das
Widget geht eben, setzen, Hintergrundgrafik definieren, genau. Was auch
und,
immer.
Und das geht jetzt eben Stück für Stück. Ich hab zwei, drei, vier, drei Links mal zusammengetragen. ThemeFrame habe ich hier. Das ist so ein Teil, das habe ich auch nur bis jetzt, da gibt es ein Video davon, da kann man sich das mal angucken. Da wird also, da habe ich eine Vorschau quasi des fertigen Layouts oder das oder so ein Zwischending zwischen so halbfertig und kann eben da wirklich ran, kann einzelne Elemente anklicken, kann die entsprechend gestalten. Das gibt es auf verschiedenen Niveaustufen, dass es losgeht, dass aber eben nicht immer so unbedingt der Quellcode zu sehen ist, aber dann auch es schon wieder losgeht, dass ich quasi nur noch bestimmte Bereiche habe der Webseite und die einfach nur noch mit Inhalten befülle, teilweise mit Drag and Drop, da einfach nur noch fertige Elemente reinschmeiße und der zugehörige Code HTML, CSS, PHP, alles was dazugehört, wird automatisch von diesen Frameworks generiert. Und das heißt eben im Vergleich zu den Zeiten von Frontpage nicht mehr zwingt, dass da Blödsinn rauskommen muss.
Mhm.
Ja? Sondern da kommt das raus, auf dem Niveau sich der sagen wir so, der Framework-Entwickler befindet.
Ja, geht's darum, dass ich, also hier ein Beispiel hast du gebracht, Lubitz, der Editor, den habe ich gerade mal ausgetestet. Da ist das Standard-WordPress-Theme, da kann ich zum Beispiel den Text anklicken und sage, du bist jetzt rechtsbündig. Das wird dann einfach über eine CSS-Klasse wahrscheinlich gemacht und weniger über einen Style oder Inline-Style oder was auch immer.
Das muss man sich, aber das sind wirklich Sachen, die müsste man sich jetzt jedes einzeln quasi angucken, wie es der Entwickler gelöst hat.
Ja.
Na, es ist der einfachste Weg, genauso wie es bei jQuery der einfachste Weg ist, Hide zu machen, in jQuery die Hide-Methode aufzurufen und jQuery schreibt ein Display an als Inline-Style in Code.
Ja.
Genauso kann ich es eben auch mit einer CSS-Klasse lösen und bin da ein Stückchen sauberer. Und das Gleiche trifft hier sicherlich dann auch auf diese Theme-Frameworks zu, dass man sich das angucken muss. Ich weiß es eben von der Entwicklung von dem Extreme-Theme, dass weil ich da sehr viel noch mit unterstützt habe, weil es eben auf YAML basiert, da kommt für die Standardsachen genau derselbe Code raus, den ich auch von Hand schreiben würde.
Ja, ja, kann ich bestätigen. Ich habe mir das auch etwas genauer angeguckt. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das ist richtig
aber klasse. Aber das ist einfach, weil eben da ist nicht irgendwie ein Baukasten dazu, sondern da ist eine Framework-Logik implementiert und die wird einfach entsprechend der Regeln des Frameworks umgesetzt.
Aber ich meine, auch wir Webentwickler haben viel zu tun, denn wir können solche Tools eben kreieren und geben sie dem Nutzer und der hat dann Möglichkeiten, das noch weiter zu verändern. Ne? Also
genau.
Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle arbeitslos werden und klicken unsere Webseiten nur noch zusammen. So ist ja auch nicht.
Das ist ganz wichtig, dieses Argument, David, denn das ist die Angst bei vielen Webentwicklern, ausgesprochen oder nicht, ab und zu mal hört man das ja, dass dann kommen solche Tools und solche Click-Tools und wenn alles vereinfacht wird, die machen uns arbeitslos. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall.
Ja,
ja, es geht nur um Effektivität. Also ja. Niemand würde doch heute auf die Idee kommen und irgendwie eine Facebook-Gruppe zurück zur Kommandozeile. Ne? Wie schön bei MS-DOS. Also da wird doch niemand, das sind Leute, die würden wahrscheinlich auch dafür plädieren, dass Gutenberg König von Jerusalem wäre. Ne? So. Damals die Templer. Aber das will ja keiner. Wir benutzen heute Zen-Coding. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch.
Ja.
Wo man wirklich nur ein Kürzel eingibt und rums die Geige, hast du den Code eben, du musst ihn nicht mehr schreiben, der steht da und man kann weitermachen.
Genau, und also darum geht es, dass ich zum Beispiel...
Genau so ein Punkt. Das ist nicht visuell, das ist jetzt nicht visuell basiert, sondern das ist jetzt basiert direkt auf die sogenannte Kommandozeile. Auf den
Code ist das, ja.
Auf den Code. So,
ja.
Und auch das ist effektiv. Und der Punkt, der noch dazu kommt, ist ja auch die Praxis des Webdesigns. Es ist ja nicht so, dass man jetzt nun direkt irgendwie in den Ether irgendwas gestaltet, sondern für Kunden. Und da geht es auch darum, wie schnell wir sind.
Ja. Ja, also auf jeden Fall, also kommen wir doch mal zu einem Punkt. Dirk, du bist ja jetzt auch nicht gerade untätig gewesen, ne? In letzter Zeit, was solche Tools betrifft.
Ja, ich habe mich irgendwo jetzt mal geöffnet und meinen Blogbeitrag dazu geschrieben, was ich so die letzten 2 Jahre im stillen Kämmerlein vor mich hingebaut habe. Nein, das ist... Ich habe mit YAML damals angefangen in 2007, 2008 mit so einem kleinen Projekt, mit diesem YAML-Builder, wo ich damals gesehen habe, von YUI, von Yahoo gab es so ein Ding für die YUI-Grids und das war halt damals, okay, muss ich haben, brauche ich auch für YAML. Und habe angefangen, das war auch mein Ansatz, zu sagen, jetzt lernst du endlich mal wieder JavaScript und ein bisschen jQuery dazu. Sowas brauche ich, sowas muss ich bauen. Und das ging eben erstaunlich einfach zu sagen, sich dann die Oberfläche zusammenzubauen und dann mit ein bisschen Konfiguration und per Drag and Drop diese HTML-Elemente ins Layout zu schmeißen. Und siehe da, das war so ein ganz einfacher Baukasten, um wirklich nur ein bisschen sein ganz einfaches Markup zu planen, aber es hat eben geholfen. Und es hat eben mit wenigen Klicks hat man die Grundstruktur zusammengebaut, hat sie exportiert und war fertig und hat damals hat eine Basis gehabt, auf der man weiterarbeiten konnte und hat schon mal 10, 20 Minuten gespart, um zu sagen, dieses Standard-Markup, selbst wenn es darum geht, wirklich den Doctype zu schreiben und damals gab es noch kein HTML5, damals musste man unseren zweizeiligen Doctype auswendig lernen oder irgendwo herkopieren.
Copy and paste, ja.
Hm. Ja. Weil man sich den nicht merken konnte. Damit geht's halt, das sind so eine Sachen für mich, die haben mich tierisch genervt. Das war so, der richtige Frontend-Entwickler, der das beruflich macht, so wie du, der hat das alles im Kopf. Jemand, der das nur gelegentlich macht, so wie ich, ich vergesse das auch immer wieder sofort und demzufolge dauert das noch länger und ist noch schwieriger, das ist alles sich immer zu merken, obwohl es eigentlich keine schwierigen Sachen sind. Und ja, als das Ding online war, dann ging es eben relativ schnell bei mir auch im Kopf los, dass ich gesagt habe, da geht mehr. Da geht mehr als jetzt nur das HTML-Planen und damals waren es quasi zwei, man konnte noch so Spaltenbreiten eingeben und eine Layoutbreite definieren. Das waren im Prinzip vorgefertigte Platzhalter in einem fertigen Stylesheet, wo die dann einfach bloß mit Suchen ersetzen, die Werte eingetragen wurden, dann wurde das Stylesheet rausgeschrieben. Ja? Aber die Idee war dann eigentlich geboren zu sagen, wir haben den Teil für Endanwender. Die sind versorgt, da gibt's auch, da werden sich genügend Projekte drauf stürzen, denen das so einfach wie möglich zu machen, da eine Farbe und eine Schrift und sonst was zu ändern. Da möchte ich gar nicht hin, sondern mein Ansatz war wirklich zu sagen, die Leute, die regelmäßig Code schreiben. Das ist ja ein Unding, dass wir einerseits uns über Web-Applikationen freuen, wie Google Mail und Google Docs und Konsorten, die immer komplexer werden. Und im Prinzip soll ja am liebsten jede Applikation irgendwo in der Cloud laufen.
Alles und, Web-Apps.
Ja, und gleichzeitig klöppeln wir die Oberflächen, ne, für diese Web-Apps oder für eine Website, die ja in der Regel auch mittlerweile recht zugestopft sein kann mit dynamischen Sachen, die klöppeln wir nach wie vor mit dem Texteditor. Und da ist ja die Frage, soll das für immer und ewig so bleiben? Oder gibt es da eben doch Möglichkeiten, dass auch einem erfahrenen Entwickler bestimmte Arbeitsschritte einfach leichter zu machen?
Mhm.
Ne? Und zu sagen, es gibt eben Sachen, dass ich, wie ich mit einem Framework umgehe, das haben wir jetzt schon, wir hatten es vorhin schon besprochen. Der Nachweis ist schon erbracht, dass ich das, was ein Framework kann, auch programmtechnisch umsetzen kann und automatisch generieren. Vom Markup her, vom CSS her kann man das genauso. Und das war der Ansatz für Thinking Text.
Dein neues Projekt.
Mein neues Projekt, was ich jetzt, für mich ist es nicht ganz so neu, weil ich quäle mich jetzt schon wirklich, quälen, es macht Spaß, aber es ist eben jetzt eine lange Zeit, seit 2 Jahren sitze ich dran, im Hintergrund programmiere. Wo ich im Prinzip genau das umzusetzen versuche, dass ich eine Umgebung schaffe, wo ich sage, ich bin komplett im Browser. Die Applikation, es wird ein Framework hinterlegt, so dass ich sagen kann, ich kann entweder mit YAML oder mit Blueprint oder demnächst dann auch mit 69GS da arbeiten. Die Applikation kennt das Framework, die kennt damit auch bestimmte Code-Bausteine, mit denen sich Layouts erstellen lassen, seien es nur Grids oder Spalten oder sonst welche anderen Sachen. Die Applikation weiß quasi, wie damit umzugehen ist und erleichtert damit und beschleunigt damit das Schreiben oder das Zusammenbauen des Quelltextes. Und das, was den eigentlichen Reiz ausmacht, ist, dass ich sage, ich bin jetzt, wenn ich hier einmal im Browser bin, dann kann ich eigentlich auch Vollzugriff aufs CSS geben. Das habe ich versucht und ich denke, ich bin da schon recht weit gekommen, dass ich eben jetzt auch die Möglichkeit habe, direkt im Browser zu gestalten.
Also du bist jetzt gerade in der Closed Beta Phase, hast ein paar Testpiloten eingesucht, die du gerade drauf losgelassen hast.
Genau.
Und ich sage jetzt Editor, das passt jetzt nicht ganz, aber Thinking Tags ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Ja, also das ist wirklich kein kleiner visueller Editor, womit ich mit zwei Klicks irgendwas machen kann. Also es ist schon für Webentwickler ein richtig mächtiges, gutes Tool.
Es ist auch nicht zu vergleichen mit dem ursprünglichen YAML-Builder 1, sondern es ist wirklich was komplett Neues. Ich konnte das ein bisschen ja auch verfolgen, so in den letzten anderthalb Jahren etwa. Und das war schon erstaunlich, diese Entwicklung. Und was ich dazu sagen möchte, ist, dass es jetzt kein, dass auch dieses ist noch viel weniger als der YAML-Builder 1 ein Tool für Leute, die gerade mal so anfangen, mit HTML und CSS ein bisschen was zu machen, sondern das ist ein richtig schlagkräftiges Profi-Tool geworden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, mal festzuhalten. Also man muss wissen, was man da macht, schon. Man kann visuell ganz viel machen und ganz viel erreichen, aber Dirk, ich denke, stimmst du mir dazu, das ist definitiv kein Anfängertool mehr.
Nee, also man muss genau wissen, was man macht. Das ist ganz klar. Also wie jedes Tool, jedes Auto, da muss man sich dran gewöhnen und lernen. Aber wenn man es wirklich hat, dann ist es sehr effektiv, denke ich, ne?
Ja. Also es sollte auch nie ein Einsteiger-Tool eigentlich werden, weil immer das Ziel dahinter stand. Also ich arbeite an so einen Sachen immer gern. Ich baue die Dinger gern so, wie ich sie gerne zum Entwickeln selber haben würde. David, du hast mich mal vor einem halben Jahr gefragt oder so, ob ich damit arbeiten würde. Mhm. Oder irgendjemand. Und es ist eigentlich so entworfen, dass ich sage, mir macht Spaß darin, wirklich zu basteln. Und das Ziel ist eben jetzt nicht, visuell in Anführungsstrichen zu designen, sondern ich habe es überschrieben Rapid Prototyping mit einer auf einer Codebasis, die auch für die Produktion nachher brauchbar ist. Also schnell Webseiten zu bauen oder nicht Webseiten, sondern das Layout zu bauen, schnell vorzeigbare Ergebnisse zu bekommen, ohne dass ich nachher für den Produktivbetrieb, wenn das Design abgenommen ist und der Kunde sagt, okay, umsetzen, CMS einrichten und Inhalte reingeben, dass ich dann nochmal von vorn anfange, weil mir mein Mockup-Tool oder was ich vorher genommen habe oder mit Photoshop, weil ich es gebaut habe und da einfach nur exportiert, ich den ganzen Quellcode quasi wegschmeißen muss, im Prinzip jetzt dann nochmal anfange, das komplett umzuschreiben und in sauber zu machen. So, und deswegen sofort quasi dem Entwickler vollen Zugriff auf oder möglichst vollen Zugriff zu lassen auf Quelltext, auf HTML und CSS und einfach nur die Sachen, wo ich selber davon überzeugt bin, dass es nicht notwendig ist, die von Hand zu schreiben, beziehungsweise dass dort immer nur mit Blick auf den Quelltext Fehlerfreiheit zu garantieren, die entsprechend schnell zu machen. Und damit habe ich eben die Möglichkeit, im Browser das visuell umzusetzen. Also man sollte schon, wenn man damit arbeitet, um damit effektiv auch von der Zeit her zu sein. Die Layout-Vorlage sollte da sein, beziehungsweise ein Wireframe mindestens plus einem Gefühl für die Optik, wie es am Ende aussehen sollte. Wenn man damit startet, dann denke ich, ist es ein wunderbares Tool, um schnell Prototypen zu erstellen, wo ich dem Kunden was zeigen kann und sagen, so sieht's aus, so funktioniert's. Und vor allen Dingen ist es eben gleich, es ist eine fertige Webseite. Die wird gerendert im Browser. Ich kann es exportieren. Ich kann es mir in jedem Browser angucken. Ich sehe sofort, wie Schriften aussehen, wie es sich anfühlt, wenn es ein flexibles Layout ist, wie es auf Größenveränderungen reagiert. Das sind alles, was ein Mockup nicht kann, was eine Photoshop-Vorlage nicht kann, wo sonst eben diese Grenzen liegen.
Genau, ja. Also es ist immer noch was anderes als Photoshop oder das, wenn ich es real umgesetzt habe. Aber auch Thinking Tags ist deswegen auch ein Profi-Tool, weil du hast auch einen DOM und CSS-Inspektor eingebaut.
Ja, das ist eine Sache, die ich liebe. Firefox und Firebug. Diese Kombination. Das gibt es mittlerweile, DOM-Inspektoren gibt es für alle Browser mittlerweile. Aber ich habe mich, Firebug ist das, an das ich mich am meisten bis jetzt gewöhnt habe. Und diese Funktionalität, das aufzuklappen, dass mir mein DOM-Element oder mein Element im Layout zu suchen und das dort einfach die CSS-Stile erstmal zu sehen, wie sie funktionieren, welche Elemente, welche Selektoren treffen, welche nicht, das Ganze dort beliebig zu manipulieren zu können, das fand ich schon immer klasse. Was mich genervt hat, es gibt keinen Speichern-Button. Und das ist genau dieser Ansatz gewesen, dass ich gesagt habe, also die Applikation läuft so, man lädt das HTML, es wird komplett HTML und die zugehörigen Stylesheets werden geladen. ThinkingText hat da drin einen komplett eigenen CSS-Parser, der das Ganze übernimmt und der im Prinzip nachher das alles überwacht. Und du kannst genauso wie im Firebug Elemente im Layout selektieren, entweder im Layout direkt oder über eine Brotkrümelnavigation oder direkt über den DOM-Baum und kannst genauso dann verfolgen, welche genau, sieht eigentlich recht ziemlich nachgebildet aus dem Firebug, auch die Funktionalität ist mehr oder weniger gleich, welche Elemente treffen und kann dann auch genauso neue Regeln dazu schreiben und da alle Bandbreite, die es gibt, also CSS 1, 2, 3 ist alles offen, das, was man schreiben kann, das wird auch in der Regel akzeptiert, wenn es denn valide ist. Und ja, am Ende, wenn es nachher darum geht, das Projekt zu speichern, dann wird eben genau das, was der Nutzer da an CSS-Regeln geschrieben hat, einfach nur wieder in eine saubere Textdatei zurückgeschrieben und exportiert und sollte außerhalb der Applikation identisch aussehen. Mhm.
Ja, also darum ging es auch den Webentwicklern, die da draußen einfach Firebug und Co. gewöhnt sind, dass sie da relativ einfach sich zurechtfinden und quasi nichts vermissen, ja? Dass sie quasi richtig einsteigen können und können da weitermachen.
Aber wichtig ist genau in diesem Zusammenhang, dass es eben nicht erst dann sichtbar ist, wenn ich das Content-Management-System installiert habe, die Templates geschrieben habe und dann mal ein paar Seiten aufgesetzt habe mit verschiedenen Selektoren, und dann zu sehen, sieht das jetzt gut aus und dann öffne ich Firebug. Das mache ich halt in diesem Thinking Tags alles in einem Schwung. Ich beginne damit, dass ich also wirklich irgendein Photoshop oder Fireworks Design oder so etwas bekomme. Und es muss ja nicht nur ein Wireframe sein, das was Dirk eben sagte, sondern es kann auch ein komplettes Layout sein. Und wenn man sich in YAML zum Beispiel auskennt oder in der Logik von YAML, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann kann ich sofort sehen, das heißt, das kennt jeder von uns, man schaut auf ein Layout, auf irgendein Design und hat sofort im Kopf, wo kommt jetzt was hin? Wie setze ich das jetzt ganz praktisch um? Ob ich das jetzt mit einem CSS-Framework mache oder klöppel das per Hand, das ist davon erstmal unabhängig. Aber hier habe ich jetzt die Möglichkeit, direkt in Thinking Text dieses Ding erstmal ganz grob zusammenzuklicken. Das heißt, das, was ich visuell ja bekomme von dem Grafiker oder von der Agentur, das ist ja eben nur, das ist ja nicht mediengerecht, das ist ein fixes Ding mit 1000 Pixel Breite und vielleicht 1000 Pixel Höhe. Und das kann ich jetzt komplett umsetzen. Und das ist dann wirklich Rapid Prototyping. Und durch den Inspektor kann ich dann auch gleich anschließend prüfen, bevor ich jetzt zum Beispiel in die Details gehe, ist das hier alles auch korrekt. Das ist der Wahnsinn. Ich muss nicht mit verschiedenen Tools arbeiten, nicht mit dem Texteditor und dann nochmal mein CMS haben und dann noch mein CSS-Editor. Ja. Genau. Wir haben doch ständig irgendwelche Fenster offen. So, der 27 Zöller ist für Webentwickler gemacht, weil ohne kommst du ja gar nicht mehr hin. Und dann hast du noch das Photoshop-Layout parallel offen und so. Und das ist das Tolle. Ich kann das alles in diesem Browserfenster machen.
Ja. Was schön ist.
Einen großen Monitor brauche ich übrigens auch. Ne?
Ja, das stimmt. Das ist Voraussetzung.
Auf dem alten Laptop macht das nicht so Spaß. Ne?
Naja, es geht darum, ihr solltet euch auch wirklich mal auf der Webseite von dem Dirk die Screenshots anschauen. Da ist auch so ein kleines Video drauf, damit ihr versteht, wie solche Webtools, die für uns in Zukunft ja eine entscheidende Rolle spielen, wie das von Dirk Thinking Text, wie das aufgebaut ist. Ne? Also grundsätzlich könnt ihr euch vorstellen, eine Webseite als solches ist ja schon relativ groß und dazu kommen natürlich die ganzen Reiter und Menüs und das muss ja auch noch alles untergebracht werden. Das heißt, schöne große Monitore erobern das Land.
Ja. Was auch eben schön ist, wenn man seinen eigenen CSS-Parser hat, wenn man ihn dann mal hat, dass dann eben auch so eine Sachen kommen, ich kann auf einmal dem Anwender die Möglichkeit geben, du kannst dein Print-Layout gestalten. Das ist ja eins der Sachen, die man im Moment im Browser mehr oder weniger nicht kann. Na, ich kann eine Druckvorschau machen. Genau. Aber in der sind mir ja alle Entwicklerwerkzeuge genommen. Mhm. Na, da kann ich nichts mehr machen, außer auf Schließen oder Drucken klicken oder die Ränder verbreitern. Aber darin in irgendeiner Form zu gucken, was da vielleicht gerade Gutes oder Schlechtes passiert, das geht nicht.
Ich muss ständig prüfen. Ich muss ständig hin und her klicken.
Ja, das ist eins von den Sachen, wo ich sage, was ich auch nicht ganz verstehe, warum nach wie vor im Print-Layout, warum die Browser da sich so sperren. Also da kommt ein anderes Fenster, das sieht anders aus, das funktioniert anders, da ist mit Web im Prinzip nichts mehr. Das ist richtig, das geht ja aus dem Web an der Stelle raus. Aber wir müssen es ja trotzdem noch irgendwie gestalten, vernünftig. Ja. Und gerade von dem Weg vom Screen-Layout zum Print muss man ja doch einiges umbauen. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Also ich habe es eben so eingebaut und in ThinkingText, dass man das einfach machen kann. Und das ist, du kannst eben da direkt weiterarbeiten. Du klickst eben nur auf einen anderen Reiter und sagst, okay, das ist jetzt, ich möchte mein Print-Design haben. Dann schaufelt der Browser, tauscht im Prinzip die Style-Sheets aus, die angezeigt werden, setzt das, was normalerweise für Print gültig ist, auf dem Screen um und man kann eben weiter planen. Das trifft nicht zu 100%. Ich kann im Moment noch keine Seiten quasi. Eine Seite hat ja irgendwann mal ein Ende und geht dann auf der nächsten weiter. Diese Trennung kann ich noch nicht simulieren, aber das ist an der Stelle auch nicht ganz so wichtig. Wichtig ist wirklich, dass man diesen Umschwenk von Screen Design auf Print, dass man den sauber und ordentlich und vernünftig planen kann. Und das finde ich natürlich extrem angenehm.
Ich habe ja anfangs erwähnt, du bist ja derzeit, wie gesagt, in so einer Closed-Beta-Phase.
Ja, vielleicht noch dazu, ja? Noch nicht Closed-Beta, sondern im Moment ist es bei mir wirklich eine Alpha. Also die Technik bin ich soweit ich das selber testen kann, recht guter Dinge, dass sie weitgehend funktioniert. Deswegen habe ich jetzt die ersten 30 Leute da mit meinem Blog-Aufruf quasi hinzugeholt, um wirklich jetzt erstmal Feedback zu geben, das auszuprobieren, ob es funktioniert und um dann vorbereitend für eine Beta eigentlich jetzt das an Feedback einzuholen, an Feature-Wünschen, an Sachen, die vielleicht jetzt in der Oberfläche noch nicht glücklich gelöst sind, damit es wirklich nachher für Webentwickler eine interessante Applikation wird.
Genau, wie geht's da weiter bei dem Projekt?
Vielleicht sollte ich erstmal noch dazu sagen, ich bin nicht alleine mittlerweile mehr dabei. Ich habe da recht lange gewerkelt dran. Es sind aber jetzt dazugekommen Timo Derstappen, der mich seit dem ersten Tag mit Node geschockt hat und dann mit einer, deswegen habe ich vorhin so gelacht über Nils Urschleim mit der Kommandozeile, mit einer Ubuntu VM und zwar mit einer Kommandozeilenversion erstmal gequält hat, weil wir mittlerweile das Backend wird komplett in Node entwickelt, und die Applikation ist komplett in JavaScript gebaut mit jQuery-Unterstützung. Da geht es jetzt weiter, dass als erstes jetzt noch die Anbindung an die Server kommt, dass die Projekte jetzt komplett auf dem Server abgelegt werden können. Es steht aus, dass wir dann eigentlich auch relativ schnell möchten, dass wir eine Art, also entweder Git oder wahrscheinlich wird es Git werden, ein Versionierungssystem hinten anbinden können, sodass also wirklich man verschiedene Versionen ablegen kann, beziehungsweise dann auch von da aus synchronisieren kann mit externen Repositories, dass man
wirklich, das ist ja dann schon Königsklasse.
Das ist der Wunsch. Da soll es eigentlich hingehen. Also es muss ich ja auch irgendwo, wenn ich es als Dienst für Webentwickler anbieten will, dann muss es ja auch irgendwo dem normalen Workflow sich irgendwo mit einordnen.
So abbilden können, ja.
Ja. Na, dazu auch eben so eine einfachen Sachen, dass man sagt, okay, alternativ jetzt zu einem Git eben auch die Möglichkeit wirklich zu haben, du gibst deinen FTP-Account an und du kriegst dein Zeug, deine Daten eben, dein HTML, CSS von diesem Projekt parallel auf deinen eigenen oder auf den Kunden-Webserver geschrieben, je nachdem, wo du es haben möchtest.
Ja. Ja, Deployment und, also dann.
Deployment und Backup und was, wo immer man es haben will. Wenn die Daten nun mal in der Cloud liegen, also das ist die werden ja nun mal serverseitig gespeichert. Ne? Das sind einfache Sachen, wo man sagen kann, man macht eine FTP-Anbindung und der Nutzer kann seine Daten, auch wenn er letztendlich im Web arbeitet, trotzdem mit jedem Speicheraktion den aktuellen Stand auf seinen FTP-Server schreiben. Dass, wenn er mal keine Zeit hat, damit zu arbeiten, er trotzdem an seine Daten kommt.
Ja, spannende Geschichte. Also ich finde es nicht nur spannend, was für uns Webentwickler in Zukunft auf uns zukommt oder mit welchen Tools wir was machen. Also eins ist, glaube ich, ganz klar, seitdem es das Internet gibt und irgendwelche Webentwickler irgendwelche Webseiten bauen, es verändert sich ständig was. Nicht nur die Software, sondern auch die Methoden. Es verändert sich alles, das Web ist schnelllebig. Und von daher sollte man nicht einfach dastehen mit verschränkten Armen und sagen, nee, ich mache jetzt alles weiter per Hand. Und ich finde es auch ganz spannend, das Projekt so zu beobachten, wie du selbst es herstellst. Es ist ja wirklich jetzt noch nicht auf dem Markt. Also es ist wirklich extrem spannend zu gucken, wie geht's da weiter, was für Tools werden da kommen. Und wie gesagt, die ersten Alpha-Teilnehmer, die können ihr Feedback abgeben, dann nächsten irgendwann die Beta-Phase. Spannendes Projekt. Bleiben wir dran in Technikwürze. Aber ich muss sagen, ja, die Zukunft des Internet, der Webentwicklung, ist es das.
Ich sage noch den dritten Mann dazu, damit er sich auch, weil er sich.
Oh, entschuldige, freut. Den habe ich jetzt übergangen.
Das ist der Andreas Jakob, Mr. Cordobo, der uns, der mir schon seit längerem jetzt im schicken Design ausgeholfen hat für die Webseite. Das wird auch noch ein bisschen überarbeitet und mir da eben auch bei der Oberfläche nachher ein bisschen hilft.
Schön geworden.
Ja.
So viel dazu.
Genau. Yeah. Und jetzt haben wir nämlich noch ein paar andere Tools, ne? Die in diese Richtung gehen. Also das war doch jetzt dein Anliegen.
Ja.
Nee, ja. Darf ich auch mal ganz, ganz kurz
du noch. Du darfst, mal. Natürlich.
Also die diese ganze Geschichte der Umsetzung, also das ist ja praktisch eine mediengerechte Umsetzung, die dort zelebriert wird mit Thinking Text von vorn bis hinten. Und zwar mit einem Tool. Das ist der Punkt. Das, was man früher eben, das hat mir eben schon in Dreamweaver gemacht hat. Also ich fand das jetzt auch so spannend. Ich habe mich auch wahnsinnig geärgert. Ich mache ja zusammen mit Jens Grochtreis und Thomas Kaspers die Webmeisterklasse Schulung im Juli, dass es dann noch nicht so weit ist, dass ich da so irgendwas zeigen kann, außer vielleicht dieses Video, was der Dirk online gestellt hat. Weil dieses Tool in Aktion zu sehen, ich glaube, das ist für jeden ernsthaften, auch für jeden ernsthaften Webentwickler wahnsinnig spannend in Zukunft. Und zu deiner Frage, was ist die Zukunft der Webentwicklung oder des Webdesigns? Will ich schon gleich im Vorfeld sagen, ich glaube, das ist eine der richtigen Richtungen, eine der Richtungen, die es gehen wird und die es gehen muss.
Ja, man sieht es ja, vor ein paar Wochen, zwei, dreien, mehr ist es gar nicht her, ist von IBM ein recht großes Open-Source-Projekt veröffentlicht worden, nennt sich Marketta. Mhm. Überschrieben als Visual Authoring Tool für HTML5 User Interfaces. Mhm. Kann man sich angucken, ist unter marketta.org, glaube ich, zu erreichen. Marketta. Wir werden es verlinken.
Verlinken wir auf der Seite, genau.
Richtet sich, das ist ein Tool wieder, das, also hier geht es um User Interfaces, also nicht um deutlich weniger um Webseiten im herkömmlichen Sinn, also als eher um Applikationen, um Interface Design für Applikationen. Demzufolge ist das auch eine Entwicklungsumgebung, wo man als allererstes, bevor man anfängt, auswählen kann, ob man jetzt mit jQuery UI, XJS, YUI arbeiten möchte. Und dieses Tool bietet eben auch dann die Möglichkeit, direkte UI-Interface-Elemente zu benutzen und die in der Oberfläche anzuordnen und damit zu bauen. David, du hast probiert, ich habe es ausprobiert. Wir sind, glaube ich, beide nicht so weit gekommen.
Ich bin da sehr eigen. Ich bin da wirklich sehr eigen und ich weiß nicht mehr, wie lange. Ich hab's vergessen, wie lange ich gebrauche. Ja. Ich bin sehr schnell. Ich glaube, nach 2-3 Minuten war ich wieder raus, weil ich den Sinn nicht erkannte, mich da jetzt reinzuarbeiten. Aber das ist wirklich sehr speziell. Das ist jetzt, ich will das Tool nicht niedermachen, aber da bin ich doch sehr eigen.
Nee, das geht, ich denke, das geht in die Richtung. Das ist ein Tool, ich glaube nicht, dass das für Frontend-Entwickler gedacht ist, sondern das ist wieder was für UI-Designer, wo es eben darum geht, für Großprojekte im Web Oberflächen zu entwerfen. Da stellen sich auch entsprechend andere Anforderungen daran. Und das ist so ein Tool. Da hat man, also von den Features hat das schon eben genau diese Sachen, die man sich vorstellt. Man kann im Browser komplett seine UI entwerfen. Man kann auch dort relativ mühsam, weil es eben nicht die Hauptaufgabe ist, das CSS komplett auch manipulieren. Aber das ist eben hier nicht das Vordergründige. Aber man hat dann eben auch die Möglichkeit zu sagen, du hast UI-Elemente, die werden wirklich entsprechend nativ im Browser angezeigt und umgesetzt. Du kannst deine Projekte speichern, du kannst deine Projekte reviewen lassen. Das heißt, du kannst jemand anderen geben, der kann das Zeug kommentieren, du kriegst die Kommentare zu sehen, alles in dieser Umgebung. Ne? Und hast dann eben auch diese ganzen Versionierungsfeatures und. Es geht ein bisschen, es hat einen anderen Ansatz, es hat auch eine andere Zielgruppe, aber es ist auch ein Beleg dafür, wie sich das langsam dahin entwickelt, dass wir solche Werkzeuge, visuellen Werkzeuge bekommen. Weil wenn man sich das anguckt, ich glaube, XJS hat selber meines Wissens auch mittlerweile so ein eigenes Tool, mit dem man User Interfaces bauen kann, was dann letzten Endes nachher einfach nur den entsprechenden Quelltext rausschreibt, an dem man dann letzten Endes mit seiner eigenen Applikation andockt.
Ja.
Also so ist es ja, sagen wir, bei Desktop-Applikationen ja schon seit 100 Jahren gefühlt. Ja? Also ich kann mich erinnern, also aus meinen Amiga-Zeiten 1995, da hatte ich für meine Oberflächen, da gab es eine Oberflächenbibliothek, die wurde, da hat man sein Layout damit auch zusammengebaut oder beschrieben, nur wie es aussehen soll, hat auf Kompilieren-Knopf gedrückt, da kam der Quelltext raus und dann gab es quasi die leeren Platzhalterfunktionen, wo man dann letzten Endes die Inhalte reingeschrieben hat oder was seine eigene Applikation reingefüllt hat, was denn eigentlich nur passieren soll, wenn dieser und jener Button da gedrückt würde. Aber die eigentliche Oberfläche hat man dann schon damals recht komfortabel gestalten können. Mhm. Und fürs Web gibt es diese Werkzeuge in dem Sinne, in der breiten Masse, meiner Ansicht nach bis jetzt noch nicht.
Ja. Ja, dann haben wir noch eine zweite Geschichte, Bilder Pro.
Ja, das ist auch ein Tool, das ist irgendwo letztes Jahr, April 2010, erschienen und hat ein ähnlichen Ansatz wie das, was ich da baue. Geht also auch darum, man hat da mehr oder weniger eine Live-Ansicht des Layouts und hat so einen vielgeteilten Bildschirm mit vier Frames, in dem man dann eben einerseits das HTML sieht. Also wirklich, da sieht man wirklich den blanken Quelltext und kann einfach im Cursor reinklicken, schreiben und das, was man schreibt, wird direkt umgesetzt, beziehungsweise auch das CSS ist auf die gleiche Weise erreichbar. Und dort gibt es eben auch noch zusätzlich, kann man im Layout Elemente anklicken und hat da so eine Palette drüber fliegen, indem man dann hier und da die Sachen einstellen kann. Ich habe mir das noch nicht genauer angeguckt, aber das ist es. Ist das nächste Beispiel, wo man eben sagt, es geht sicherlich langsam los, dass diese Applikationen kommen und ich bin überzeugt davon, es werden mehr und es werden deutlich mehr werden, weil es geht.
Nicht nur, und der Output ist vernünftig.
Weil einerseits das, der Output ist vernünftig, das ist immer schwierig. Da bin ich immer geneigt zu vorsichtig. Output ist, an der Stelle ist das Ziel, muss sein, dass der Output so gut ist, mindestens wie der davor sitzt. Ja. Na? Also, das ist der Unterschied. Bei Frontpage ist es egal, ob ein Laie oder ein Könner davor sitzt, da kommt derselbe Blödsinn raus. Na? Das Ziel ist ja mit diesem Ansatz zu sagen, ich kann es eben beeinflussen. Ne? Ja. Es geht ja darum, es soll ja nicht heißen, das, was ich visuell mache, da vergesse ich jeden Gedanken, jeder Gedanke an Struktur ist verloren und an sinnvollen Aufbau, sondern es geht darum, dass ich nicht mit Tippen in ein oder im HTML plus CSS-Editor plus Browser offen, um immer umzuschalten, ob denn das richtig ist, was ich gemacht habe, dass diese Sachen einfach weggehen. Und dass ich sage, das, was ich sonst tippe, kann ich in vielen Stellen auch auf eine andere Art und Weise machen und habe sofort ein Feedback. Mhm. Und genau in die Richtung, denke ich, geht's. Und ja, dieses, also es muss dahin laufen, weil wenn ich sehe, wie hast du deine Webseiten vor 5 Jahren oder 10 Jahren gebaut? Da ging es darum, sie mussten funktionieren. Heute müssen sie zugänglich sein, heute muss eine statische Webseite will niemand mehr haben.
Ja.
Da muss in der Regel schon ein bisschen noch JavaScript dazu, da müssen diese und jene Sachen animiert werden und. Die Webseiten sind sowieso mittlerweile sehr, sehr viel komplexer geworden als früher.
Ja.
Das heißt, man braucht ja viel mehr Zeit. Es darf aber ja nicht viel mehr kosten.
Genau.
Also es würde mich wundern, wenn ihr jetzt sagt, damals habe ich eine Webseite für 500 Euro gemacht, heute geht kein Auftrag mehr unter 5000 Euro aus dem Haus. Also die Preise sind ja nicht in demselben Umfang gestiegen.
Nein.
Ich muss einfach schneller werden. Und ja. Beziehungsweise ich kann natürlich sagen, ich nehme mir da für dieses und jenes, es hat ja jeder sein Hobby, beziehungsweise das, was er gut kann und ist eben darauf spezialisiert und der eine ist eben der bessere Grafiker, der andere ist eher in der Umsetzung gut von HTML und der dritte ist eben Barrierefreiheitsprofis. Aber alle brauchen sie bei den anderen Sachen relativ viel Zeit.
Also
kann ich mir überlegen.
Vielleicht ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, hier ist Chronico Geschichtsmagazin, da stecke ich ja derzeit im Relaunch. Ist ja schon lange geplant und kleines Beispiel, ich hab vor vielen, vielen Jahren ein Tutorial rausgebracht, wie man mit PHP und der GD Library selbst Grafiken machen kann, wie man Thumbnails erstellen kann, das automatisiert mit einem Upload und so weiter. Das heißt, ich bin faktisch in der Lage, sowas selbst zu programmieren. Aber bei Chronico, im Redaktionssystem, wo ich eine eigene Mediathek programmiert habe, habe ich dann eben gesagt, also gerade für dieses automatische Thumbnail-Generierungsgedönse, dann nehme ich einfach ein fertiges, ich nenne es jetzt mal Framework oder ein Helper, wie ich es ganz gerne nenne, die mir das ganze Ding machen. Und ich habe zwar die Konfiguration alles selbst programmiert und die Oberfläche selbst programmiert, aber für den eigentlichen Task, PHP zu veranlassen, diese Grafiken zu rendern, das ist relativ einfach. Also ich schreibe mir eine YAML-Konfigurationsdatei, schiebe dir diesen Tool rein, habe das ein bisschen konfiguriert und ich habe diese automatische Thumbnail-Generierung und es werden bei Chronico pro Bild, was hochgeladen wird, zwischen, ich glaube, 12 und 15 Thumbnails werden in verschiedenen Größen generiert. Das habe ich an einem Tag wirklich komplett fertig programmiert. Ja, hätte ich das mit der GD Library gemacht, so wie ich es damals mal gemacht habe, auch in diesem Tutorial, was ich vorgestellt habe, dann wäre ich da wahrscheinlich eine Woche dran gewesen. Ja. Und ich muss sagen, trotz dessen, dass es an einem Tag da war, war ich stolz, das so schnell geschafft zu haben. Ja. Und ich hatte Zeit wirklich für andere Tasks und konnte noch Ajax-Geschichten verwirklichen. Also grundsätzlich sollten wir uns, glaube ich, von dem Gedanken trennen, wirklich alles von Hand selbst machen zu müssen, um dann später gut dastehen zu können. Also es geht wirklich darum, heute als Webentwickler effektiv zu arbeiten und so, dass es auch noch Spaß macht. Und ich glaube, die Tools, auch Thinking Tags, ist eine spannende Zukunft, die uns da bevorsteht als Webentwickler. Es wird definitiv nicht langweilig.
Es ist ja auch so, uns bleibt ja trotzdem noch die Möglichkeit und wir sollten auch die Fähigkeit haben und auch den Willen, trotzdem noch dort den Code per Hand zu ergänzen, auch über den Texteditor, wo es notwendig ist.
Genau, ja.
Und wenn diese Möglichkeit da ist, dann bezieht sich das aber auch nur auf Sachen, die diese Tools eben nicht beherrschen. Wenn jemand ausgefallene JavaScript-Geschichten haben will, dann wird auch jQuery selbst die tollsten Funktionen, die es gibt, an die Grenzen stoßen. Also braucht man dann, wenn man selbst nicht kann, irgendeinen JavaScript-Hasen, der einem das dann da mal eben runterklöppelt. Das ist aber ja gar nicht Sinn der Sache und Sinn der Diskussion, ob das jetzt oder was jetzt der richtige Weg ist. Der richtige Weg ist das, was effektiv ist.
Ja, denn denke ich, haben wir alles so erklärt, geklärt. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr, liebe Hörer, darüber denkt. Ist das die Zukunft? Sind wir schon in der Zukunft? Nutzt ihr solche Tools? Würdet ihr gerne solche Tools nutzen? Schaut euch nochmal die Webseite von Dirk an und natürlich alle Links, die wir besprochen haben, auf technikwürze.de. Schreibt und kommentiert und wir würden gerne mitdiskutieren mit euch, wie ihr das seht, auch als Webentwickler. Und wenn der ein oder andere die Bücher, die wir am Anfang empfohlen haben, vielleicht schon auf dem Schreibtisch liegen hat, dann würden wir auch da ganz gerne noch euer Feedback hören. Ansonsten bedanke ich mich in erster Linie bei euch Hörern, dass ihr so lange ausgehalten habt, dass ihr Technikwürze nicht aus eurem RSS-Feed rausgenommen habt, also dass ihr den RSS-Feed nicht aus eurem Programm rausgenommen habt und so. Es wird weitergehen mit Technikwürze, habe ich immer wieder gesagt. Heute haben wir es geschafft. Und deswegen bedanke ich mich natürlich in erster Linie auch an meine zwei Mitmoderatoren Dirk Jesse.
Ja, bitteschön und war schön.
Und Nils Bucker.
Ich habe zu danken.
Und dann sehen wir uns bestimmt alle Mann, auch die Hörer, vielleicht auf der nächsten Konferenz hier und da. Ansonsten im Web, ansonsten bei der nächsten Technikwürze. Ich sage nochmal Danke bei Mittwald, die uns so unterstützen und die Technikwürze-Folgen auf ihren tollen Servern hosten. Schaut da auch nochmal drauf. In diesem Sinne sage ich Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ciao.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.